ZDF heute. Militär und Macht. Die Analyse.
Hi, ich bin Marc Burgemeister. Hier geht es jede Woche um aktuelle Entwicklungen und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine. Und in dem tut sich was. Die Russen rücken im Osten immer weiter vor. Jetzt haben sie die strategisch wichtige Stadt Wuchleda in der Region Donetsk eingenommen. Kiews Truppen konnten sie 2,5 Jahre verteidigen. Wie schwer wiegt der Verlust von Wuchleda und welche Erwartungen haben die Ukrainer an das nächste große Treffen ihrer westlichen Unterstützer? Darüber rede ich in dieser Folge mit Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer und unserer Reporterin Alisa Jung in Kiew. Herr Reisner, mit Wuchleda verliert die Ukraine eine Stadt, die letzten 2 Jahre eine starke und befestigte Verteidigungsanlage der ukrainischen Armee war. Erläutern Sie uns, wie dramatisch ist jetzt dieser Verlust, gerade auch mit Blick auf den bevorstehenden Winter?
Ja, die Stadt Wuchleda war vor allem von symbolisch wichtiger Bedeutung, denn es ist gerade dort gelungen, am Beginn des letzten Jahres die russischen Angriffe abzuwehren und den Russen massive Verluste beizubringen. Aber aufgrund der massiven Feuerunterstützung der Russen, aufgrund des Einsatzes von Artillerie und Gleitbomben über die letzten Monate, kam es zu dem Punkt, wo diese Stadt nicht mehr zu halten war. Und die 72. ukrainische mechanisierte Brigade musste sich zurückziehen, um einer Einkesselung zu entgehen. Warum ist Wuchleda so bedeutungsvoll? Wuchleda ist, wenn Sie sich die Front ansehen, genau am Schnittpunkt der von Nord Richtung Süd und von West Richtung Ost verlaufenden Front. Das heißt, das ist quasi faktisch wie ein Scharnier, das wirkt. Das hat also diese Stadt eine Bedeutung, weil sie hineingereicht hat in die russischen Stellungen. Und durch das Zurückziehen der Kräfte ist es jetzt für die Ukraine nicht mehr möglich, diese Funktion auszuüben und auch aus der Stadt heraus nicht wichtige Versorgungslinien der Russen, Sie sehen das hier eingeblendet, beschießen zu können. Und dass der Fall von Wuchleda ein Beispiel ist für das Wesen des Abnutzungskrieges, ist klar. Denn man erkennt hier sehr gut, wenn es zu einem asymmetrischen Verhältnis kommt zwischen dem, was Ressourcen sich gegenübersteht, dann hat man genau das im Ergebnis, dass eine Stadt wie Wuchleda, ein wichtiger Stützpunkt, faktisch aufgegeben werden muss.
Und der konnte ja die letzten 2,5 Jahre erfolgreich verteidigt werden von der ukrainischen Armee. Wie kam es jetzt, dass genau jetzt die ukrainische Armee diesen wichtigen Punkt aufgeben musste?
Ja, das ist das Ergebnis dieses Abnutzungskrieges und der folgt einer speziellen Grammatik. Und diese Grammatik bedeutet, dass die Russen durch den Einsatz von Artillerie oft in einer Überlegenheit von 10:1, 12:1, das heißt auf eine ukrainische Granate kommen 10 bis 12 russische und vor allem aufgrund des Einsatzes dieser Gleitbomben mit Gewichtsklassen bis zu 3000 Kilogramm einen entsprechenden Abnutzungseffekt auf die ukrainischen Stellungen erzielt, vor allem auf diesen wichtigen Stützpunkten, wie das die Stadt Wuchleda war. Und wenn also hier die Ukraine nichts hat, was sie dem entgegensetzen kann, also zum Beispiel der Einsatz von Fliegerabwehr mittlerer Reichweite, um diese russischen Kampfflugzeuge daran zu hindern, diese Gleitbomben einzusetzen, dann kann sie sich faktisch nicht dagegen wehren und es kommt zu einer Zermürbung, die am Ende mit sich bringt, dass man diesen Stützpunkt aufgeben muss. Und genau das ist jetzt auch in der Wuchleda passiert. Also einer Stadt, die zuerst erfolgreich verteidigt worden ist, aber schlusslich als Ergebnis dieses Abnutzungskampfes aufgegeben werden musste.
Und das zugunsten der Russen. Wie sehr oder wie stark profitiert denn Russland jetzt, diese Stadt eingenommen zu haben?
Russland kann jetzt natürlich seine wichtigen Versorgungslinien konsolidieren. Russland hat da eine wichtige Lebensader und das ist die Brücke über die Straße von Kertsch. Diese Ader wurde versucht quasi zu ergänzen durch Landverbindungen, vor allem im Raum nördlich der Städte Melitopol und Mariupol, also südlich von Wuchleda. Durch das Zurückweichen der Ukraine in die Tiefe ihres Landes ist es den Ukrainern mit ihren weitreichenden Waffensystemen, vor allem der Artillerie, nun weniger möglich, russische Bereitstellungen oder auch diese Versorgungslinien anzugreifen. Wuchleda ist aber auch typisch für die Struktur dieser Gegend. Das heißt, sie haben ein sehr, sehr flaches Land, das nur unterbrochen ist durch einzelne Baumreihen oder Buschreihen, die oft Felder von 2 bis 3 Kilometern im Quadrat abdecken. Und dazwischen haben sie eingebettet diese Bergbaustädte oder Minen. Und wer also diese Minen- oder Bergbaustädte beherrscht, beherrscht auch das umliegende Land, weil sie quasi als Stützpunkte natürlich eine wichtige Rolle haben, beziehungsweise auch als Übersichtspunkte dienen, von denen man das umgebende Gelände beherrschen kann. Und wie Sie erkennen können, durch das Zurückgehen von den ukrainischen Truppen bei Wuchleda ergibt sich natürlich automatisch ein Problem auch für die ukrainischen Kräfte südlich von Pokrowsk, das ist nördlich von Wuchleda, das heißt, hier entsteht möglicherweise der nächste Kessel bereits.
Das ist also der nächste wichtige Brennpunkt. Ein anderer Brennpunkt ist ja in Russland. Da sind ja kleine Teile von Kursk weiterhin in ukrainischer Hand. Und da hatten aber in dieser Woche die Russen versucht, Gegenangriffe zu starten, wie man liest, aber nicht mit sonderlich viel Erfolg.
Ja, das gilt für beide Seiten. Wir sehen also hier zwei Narrative, die sich gegenüberstehen. Das eine Narrativ, das ukrainische, besagt, dass es gelungen ist, in sehr kurzer Zeit fast über 1000 Quadratkilometer in Besitz zu nehmen und erfolgreich dieses Gelände auch gehalten werden kann. Das ist auch korrekt. Auf der anderen Seite sehen wir das russische Narrativ, das davon spricht, dass man Schritt für Schritt quasi die Ukrainer wieder aus diesen Gebieten herausdrängt. Die Russen haben versucht, in einer Zangenbewegung diesen Frontvorstoß der Ukraine einzukesseln. Das hat nur zum Teil funktioniert an der westlichen Flanke. Die Ukraine hat versucht, mit einem Gegenangriff diesen russischen Angriff zum Stehen zu bringen. Auch das hat nur zum Teil funktioniert. Das heißt, wir haben jetzt eine Pattsituation, wo wir vor allem auf unterster taktischer Ebene Gegenstöße sehen, aber keine wirklichen Ein- oder Durchbrüche, so wie das also der Fall ist jetzt zum Beispiel im Donbass, wo die Russen in den letzten zwei Monaten knapp über 500 Quadratkilometer ebenfalls in Besitz genommen haben, vor allem im Raum Pokrowsk.
Und das, Herr Reisner, knüpft auch direkt an eine Zuschauerfrage an, die wir jetzt schon bekommen haben. Dankeschön dafür. Serdarfan fragt, was kann denn die Ukraine allgemein noch erreichen?
Nun, die Ukraine kann das erreichen, was sie in der Lage ist zu tun, wenn der Westen sie unterstützt. Wir müssen verstehen, dass die Ukraine nunmehr sehr eingeschränkt in der Lage ist, selbst die Ressourcen zu produzieren, die sie braucht, um diesen Krieg führen zu können. Circa 80% der kritischen Infrastruktur der Ukraine ist zerstört und beschädigt. Das heißt, es gibt keine großen Rüstungsunternehmen mehr, die das produzieren, was gebraucht wird. Und damit liegt die Verantwortung beim Westen, der sich entscheiden muss, ob er die Ukraine unterstützt oder nicht. Das, was dann an Ressourcen hereinkommt, gibt der Ukraine die Möglichkeit, mit diesen Mitteln Wege zu beschreiten, also zum Beispiel der Offensive oder auch der Defensive, um ihre Ziele zu erreichen. Und wie man ja erkennen kann, nach der Reise von Präsident Zelensky in die USA herrscht eine gewisse Ernüchterung, weil also dieser Victory-Plan nicht diese Zustimmung gefunden hat, die er sich eigentlich erwartet hat. Und damit lässt sich herleiten, dass die Mittel, die also zugeteilt werden, wahrscheinlich nicht in dieser Ausprägung verfügbar sein werden, um tatsächlich die Ziele zu erreichen, die man sich bis vor kurzem noch gesetzt hat.
Bevor es gleich mit Markus Reisner weitergeht, jetzt mein Gespräch mit ZDF-Reporterin Alisa Jung. Sie ist aktuell für uns in der Ukraine und dort konnte sie sich mal anschauen, wie die Rekrutierung ukrainischer Männer abläuft. Welche Eindrücke hast du in dieser Woche zu diesem Thema gesammelt?
Was man zunächst natürlich ganz klar sagen muss, ist, dass nach 2,5 Jahren Krieg natürlich all jene, die freiwillig kämpfen wollen und sich freiwillig gemeldet haben, das auch tun. Also die sind vermutlich eben schon am Kämpfen. Das heißt, man hat es jetzt natürlich auch mit Männern zu tun, mit Menschen zu tun, die da im Zweifel eben skeptisch sind, die auch Ängste haben. Insofern, ja, es ist der Ukraine bekannt und es ist ein Phänomen eben auch in mehreren Städten, dass also auch Männer sich nicht mehr auf die Straße trauen, sich zu Hause verstecken, weil auch im Netz, in Telegram-Gruppen vor allem, Videos kursieren von Rekrutierungsbeamten, die in den Straßen unterwegs sind, Männer aufgreifen, die dann auch gegen ihren Willen, weil sie wollen ja vielleicht im Zweifel nicht kämpfen, auch festhalten. Davor fürchten sich also einige. Im Zweifel verstecken sie sich. Es gibt eine Dunkelziffer auch von Menschen, die versuchen, sich da eben ins Ausland abzusetzen. Wie also jetzt aber umgehen und wie vor allem motivieren all jene, die doch eigentlich für den Kampf dringend gebraucht werden, um an der Frontlinie auch rotieren zu können mit den schon bereits lange kämpfenden Soldaten. Ich habe gesprochen mit einem Offizier eben im Süden in Odessa, wo sich auch diese Praxis des Festnehmens gegen den Willen auch eben beobachten ließ. Und er hat zunächst mal klar machen wollen, es war ihm ganz wichtig, dass das nichts ist, was spezifisch für die Ukraine ist. Natürlich gibt es in jedem Land Menschen, die nicht kämpfen wollen. Jetzt ist die Ukraine aber damit konfrontiert, dass sie keine Wahl hat, also sie Menschen braucht, sie auch motivieren muss und möchte. Wie macht sie das also? Er wollte also zunächst einmal klar machen, dass es ganz normal ist, Angst zu haben, dass jeder Mensch Angst davor hat zu sterben. Und insofern, was sie dann versuchen, wenn sie diese Menschen aufgreifen, die Männer, die nicht kämpfen wollen, ist ihnen zunächst mal mit offener Kommunikation auch mit ihnen über Ängste zu sprechen und im Zweifel auch Ängste abbauen zu können, weil das sagte er auch. Er warnte vor einer russischen Desinformationskampagne, die durchaus eben auch hier die Menschen in der Ukraine erreichen soll und ihnen auch eben viel größere Ängste im Zweifel vor dem Kampf machen soll, als sie vielleicht sein müssten, so erklärte er. Er sagte, dass nur rund 30% der kämpfenden Soldaten überhaupt in direkten Kontakt an der Frontlinie wirklich, ich sag jetzt mal Auge in Auge, aber eben im Zweifel auch, also ja, Gewehr gegen Gewehr kommen. Also nur rund 30%, die da überhaupt in direkten Kontakt kommen. Der Rest arbeitet an den zweiten, dritten, vierten, fünften Linien oder eben im Backoffice in der IT. Und er betonte, das noch als letzter Punkt, eben aber auch, alle würden sie gebraucht, vom Friseur über den Koch, denn auch an der Front, so sagte er ganz banal, müssen Haare geschnitten werden und Menschen versorgt werden müssen. Also nicht jeder muss direkt an der Front kämpfen. Da bemüht man sich also jetzt hier auch, Menschen zu überzeugen, indem man also die Angst vom Sterben vor dem Möglichen abbauen möchte, ja.
Stichwort Sterben, das interessiert unseren Zuschauer Max Mustermann. Das ist wahrscheinlich sehr schwer zu beantworten, aber ich stelle sie dir einfach mal die Frage, wie hoch sind die ukrainischen Verluste an Soldaten seit Kriegsbeginn, fragt er. Offizielle Zahlen, gab es die jemals? Weißt du was darüber?
Diese Zahlen, die werden nicht bekannt und die werden nicht bekannt gemacht, eben erst nach Ende des Krieges wird man das genau wissen. Das macht Russland ganz genauso, das macht jede Armee im Krieg. Denn man möchte ja dem Feind nicht verraten, wie viele Menschen getroffen worden sind, getötet worden sind. Was mir persönlich aufgefallen ist, ich hatte euch auch ein paar Bilder geschickt, als wir jetzt gedreht haben, zum Beispiel auch in Odessa, da war jetzt gestern im ganzen Land eben der Tag, der Gedenktag für die kämpfenden Menschen, Männer, Soldaten und eben den Angehörigen wurde gedacht, den Veteranen wurde gedacht, den Verteidigern des Landes wurde gedacht. Und da sind mir natürlich Menschen begegnet, Frauen, Kinder, deren Väter nicht mehr leben. Und was mir aufgefallen ist jetzt bei der Reise durch das Land, wenn wir auch Friedhöfe besucht haben hier in der Ukraine, ja, natürlich wurden dort Felder neu mit dazugenommen, wo eben Soldaten begraben worden sind. Ja, es sind viele Menschen gestorben. Es ist ja auch ein Krieg. Insofern reicht dann der Platz auf dem Friedhof nicht. Man schafft einen neuen, einen speziellen Soldatenfriedhof, wo eben die Menschen begraben werden, die an der Front gefallen sind. Deswegen ist davon auszugehen, dass natürlich eine größere Anzahl von Menschen hier in der Ukraine schon im Kampf gefallen ist und da auch noch mehrere dazukommen werden. Aber die genaue Zahl, die werden wir alle erst nach Ende des Krieges erfahren.
Ja, deine Bilder haben wir gerade noch eingeblendet gesehen. Alisa, lass uns mal noch auf die letzte Woche zurückblicken. Da fand ein großes, besonderes Treffen statt. Der ukrainische Präsident Zelensky war in Washington bei US-Präsident Biden zu Besuch und Biden hat ein neues milliardenschweres Hilfspaket für die Ukraine zugesagt und auch einen neuen Gipfel angekündigt, der nächste Woche in Deutschland in Ramstein stattfinden soll, zusammen mit den ukrainischen Verbündeten. War es das, was sich Zelensky von dem Treffen versprochen hat?
Es hat mit Sicherheit ein ganz wichtiger Punkt gefehlt, der Ukraine sehr wichtig ist, um den die Ukraine bittet und den die Ukraine ihrer Meinung nach eben dringend braucht. Und das ist die Freigabe, ausländische Waffen eben der westlichen Unterstützer auch auf russischem Staatsgebiet einsetzen zu können, sie gegen Raketenwerfer auf Flugplätzen, von denen die russischen Bomber aufsteigen, einsetzen zu können, die eben hier die Raketen auf das ganze Land abfeuern. Und um diese Freigabe wird man mit Sicherheit wieder bitten. Das ist das, worum die Bevölkerung bittet, die Regierung bittet. Denn sie sagen, ja, natürlich sind wir dankbar für jegliche Flugabwehr, die wir bekommen. Aber wir müssen ja zerstören den Ort und die Stelle, von der die Raketen abgeschossen werden. Weil ansonsten wird das Ganze ja nie aufhören. Das ist ja dann ein immer bleibender Zirkel. Und was auch, lass uns darüber vielleicht kurz sprechen, auch natürlich jetzt für die Menschen wieder ein großes Problem ist, es werden Raketen abgeschossen. Ja, das ist das eine. Das andere ist, es kommen auch enorm viele Drohnen aus Russland. Jetzt im September ist kein Tag vergangen, an dem es nicht Drohnen auf die Ukraine geregnet hat. Also an jedem Tag waren hier Drohnen, feindliche Drohnen in der Ukraine unterwegs und die sollen natürlich auch die Kräfte der Luftverteidigung binden und häufig, das ist jetzt hier so eine Taktik Russlands, die wir eben beobachten konnten, schicken sie zuerst Drohnen und dann Raketen, das hoffentlich doch schon durch die Drohnen die Luftabwehr irgendwie beschäftigt und im Einsatz ist. Das heißt, für die Ukraine ist der tägliche Beschuss in unterschiedlichen Teilen des Landes leider eben bitterer Alltag. Insofern wird Präsident Zelensky mit Sicherheit wieder für diese Freigabe der Langstreckenwaffen auf das russische Territorium werben.
Das heißt, du glaubst, das ist dann auch die Hauptintention, die größte Erwartung mit Blick auf die nächste Woche seitens der Ukraine an die westlichen Verbündeten?
Ganz grundsätzlich wird es natürlich um die grundsätzliche Unterstützung gehen. Also das Hauptanliegen wird natürlich sein, vergesst uns nicht, bitte bleibt uns weiter, bleibt weiter an unserer Seite. Denn man fürchtet natürlich auch, klar, den Ausgang oder man schaut natürlich ganz besonders auf den Ausgang der US-Wahl. Wer wird da regieren dann in den USA? Das hat ja Auswirkungen auf den Krieg in der Ukraine. So wird das ja von Herausforderer Donald Trump von den Republikanern immer wieder angekündigt. Das heißt, natürlich möchte mit Sicherheit Präsident Zelensky irgendwie sicherstellen, wissen, dass die Europäer vor allem auch weiterhin an seiner Seite stehen werden. Und dann aber, ja, wird er mit Sicherheit auch zusätzlich wieder darum werben, diese Freigabe zu bekommen. Aber es wird mit Sicherheit um die grundsätzliche Unterstützung, dieses Sicherstellen der Unterstützung des Westens von Europa in den nächsten Monaten gehen, ja.
sagt ZDF-Reporterin Alisa Jung live aus Kiew. Dankeschön für deine Zeit, Alisa. Und damit schalten wir zurück nach Wiener Neustadt zu Oberst Markus Reisner. Herr Reisner, die letzte Frage, die ich gerade an die Kollegin Alisa Jung gestellt habe, würde ich auch noch mal gerne an Sie stellen. Nächste Woche das große Treffen, was mit Spannung erwartet wird. Die Verbündeten der Ukraine sind vor Ort. Joe Biden wird auch nach Deutschland kommen. Zelensky wird nach Deutschland kommen. Es ist ein Treffen auf Spitzenebene, kann man sagen. Welche Erwartungen wird es da geben?
Ja, dazu müssen wir uns noch einmal ganz kurz das Ergebnis vor Augen rufen, das Präsident Zelensky mit aus den USA genommen hat. Und dieses Ergebnis ist ernüchternd. Präsident Zelensky versucht hier natürlich Zuversicht zu vermitteln, aber Sie wissen, der Victory Plan, den er präsentiert hat, hatte vier Kernpunkte. Man wollte also einerseits im Prinzip Sicherheitsgarantien haben, analog dem Artikel 5 der NATO. Man wollte weiter die Unterstützung, um vor allem den Vorstoß quasi auf russisches Territorium in Kursk halten zu können. Man wollte die Erlaubnis, weitreichende Waffen einsetzen zu können, und man wollte auch weitreichende Waffen, um das zu tun, und man wollte vor allem die finanzielle Unterstützung, um das Land quasi mit den Ressourcen ausstatten zu können, dass dieser lange Krieg geführt werden kann. Wenn Sie jetzt in die amerikanischen Medien schauen und dort sehen, was das Wall Street Journal oder der Washington Post schreibt, dann sehen Sie, dass also hier eher Ernüchterung vorherrscht. Man hat also den Victory Plan nicht wirklich zustimmen können. Es gab zwar die Zusage von weiteren Waffensystemen, darunter auch Gleitbomben, aber nicht in der geforderten Reichweite. Also das waren sogenannte AGM 154 mit 160 Kilometer Reichweite, die passt auch perfekt zu F-16, aber es war nicht die geforderte AGM 158 mit einer Reichweite von bis zu 1800 Kilometer. Und es ist natürlich so, dass jetzt praktisch in Ramstein versucht werden wird, hier noch einmal von der ukrainischen Seite mit Nachdruck den Verbündeten zu erklären, wir brauchen diese Systeme, sonst können wir den Unterschied an der Front nicht machen. Und das hängt auch zusammen mit der Situation in der Stadt Vukledar, denn die Stadt ist deswegen gefallen, weil sie über die letzten Monate vor allem durch diese Gleitbombenangriffe auseinandergenommen worden ist, so kann man das wirklich sagen. Und um diese Gleitbombenangriffe reduzieren zu können, bräuchte die Ukraine die Möglichkeit, mit weitreichenden Waffensystemen auf die russischen Flugplätze, auf die dort stationierten Kampfflugzeuge zu wirken, damit sie eben nicht diese Gleitbomben zum Einsatz bringen können. Und hier schließt sich der Kreis, den man nur durchbrechen kann, wenn also der Westen quasi die Entscheidung trifft, die Ukraine zu unterstützen oder es offensichtlich nicht tun will, aber da muss es also kommuniziert werden.
Mhm. Mit Blick auf Vukledar fragt unser Zuschauer Icke, ist mit der russischen Eroberung ein Dammbruch sichtbar bezüglich der Frontlinie?
Nein, das ist nicht der Fall. Vukledar war ein wichtiger Stützpunkt in der Tiefe der Stadt Donetsk. Dieser Stützpunkt ist nun gefallen. Die ukrainischen Verbände haben sich mehr oder weniger geordnet im Verzögerungskampf zurückgezogen auf die nächste Verteidigungslinie, die sich hinter der Stadt Vukledar in ca. 5 bis 6 Kilometer Entfernung befindet. Es ist noch unklar, ob es zur Gefangennahme von signifikanten Kräften ukrainischer Seite durch russische Kräfte gekommen ist. Hier liegen noch keine Bilder vor. Hier gibt es auch zwei Narrative. Das eine Narrativ lautet, man konnte sich erfolgreich abziehen. Die Einheiten dieser 72. Mech-Brigade und die Territorialkräfte. Die Russen wiederum sprechen von über 800 Gefangenen und Dutzenden Toten, die auf der Rückzugsstraße liegen würden. Aber es gibt also keine Bilder, die das untermalen. Aber Vukledar hat eine operativ-taktische Bedeutung und keine strategische. Und es ist also nicht ein Durchbruch gelungen, so wie er zum Beispiel bei Pokrovsk befürchtet worden ist. Ein Durchbruch würde heißen, dass es tatsächlich zu einem Dammbruch kommt und die russischen Kräfte in die Tiefe des Landes weiter vorstoßen, im schlimmsten Fall sogar bis zum Dnepr.
Und doch, das haben wir gerade gesehen, wehen jetzt zunächst erst einmal russische Fahnen in Vukledar. Herr Reisner, ich will noch mal ganz kurz mit Ihnen zurückblicken auf das Treffen letzte Woche in Washington. Sie hatten es gerade schon angedeutet, Zelensky ist ja sehr bemüht, seinen Victory Plan, den Siegesplan sozusagen vorzulegen. Jetzt hat er aber von Joe Biden neue Militärhilfen zugesichert bekommen. Der Umfang umgerechnet etwa 7 Milliarden Euro, und darin enthalten sind unter anderem ein weiteres Patriot-Flugabwehrsystem, es sind Gleitbomben enthalten, Drohnen, Streumunition. Sind das jetzt die wichtigen, essentiellen Mittel für die Ukraine, um den Krieg zu beenden?
Es sind wichtige Waffensysteme, die der Ukraine dienen, diesen Kampf weiterzuführen. Aber es sind nicht diese entscheidenden Waffensysteme, die einen Unterschied machen können. Wobei, hier darf man nicht den Denkfehler begehen, dass es ein Waffensystem gibt, das also tatsächlich den großen entscheidenden Unterschied macht. Es ist immer der Verbund der unterschiedlichen Waffensysteme. Aber natürlich hätte man statt dieser AGM 154 mit 160 Kilometer Reichweite die AGM 158 mit 1800 Kilometer Reichweite bekommen in der letzten Version, dann wären natürlich diese Angriffe möglich, von denen ich vorher gesprochen habe. Also die Angriffe auf die russischen Flugplätze, die Zerstörung der dort stationierten Flugzeuge, aber auch Angriffe, wie wir sie gesehen haben in der Vergangenheit, von den Ukrainern durchgeführt gegen wichtige Munitionsdepots. Und wenn also das einen saturierenden Effekt erzielt, das heißt, wenn in kurzer Zeit viele dieser Angriffe durchgeführt werden, dann erst sieht man tatsächlich einen messbaren Erfolg an der Front. Und ein messbarer Erfolg an der Front wäre, wenn die ukrainischen Kräfte es schaffen würden, die russischen Kräfte nicht nur zum Stillstand zu bringen, sondern sie zurückzudrängen. Das ist aber nicht der Fall. Wir sehen die Kämpfe mittlerweile an drei Frontabschnitten. Wir sehen sie im Donbass, an einer Front, die fast 1000 Kilometer lang ist, wenn man noch weiter hinunterschaut Richtung Saporoschia. Wir sehen sie in Kharkiv, wir sehen sie in Kursk. Und die Ukraine hat die Herausforderung, trotz des Mangels der Ressourcen mittlerweile drei Frontabschnitte bewirtschaften zu müssen, ohne einen sichtbaren Erfolg zu sehen, im Sinne von, dass die Angriffe der Russen aufgehört hätten. Das Momentum ist zurzeit immer noch bei den Russen. Wir sehen jetzt gerade den Kulminationspunkt der sogenannten russischen Sommeroffensive. In 3 bis 4 Wochen kommt die Rasputiza, die Schlammperiode, und Russland versucht hier mit Vehemenz noch Ziele zu erreichen, wie zum Beispiel jetzt die Inbesitznahme der Stadt Wugleda.
Unser Zuschauer Ulrich Brossmann hat gerade auf YouTube kommentiert, er kann sich kaum vorstellen, dass Selenskyj noch viel Unterstützung hat, aber es ist ja genau der Fakt, auf den Selenskyj aktuell setzt. Wenn man seine Videoansprachen verfolgt, da hat er jetzt die letzten Tage gesagt, so wörtlich, es gelte, den Druck auf Russland maximal zu erhöhen, um die Beendigung des Krieges in der Ukraine zu erzwingen. Aber mal ganz ehrlich, Herr Reisner, auf taktischer Ebene bahnt sich denn da überhaupt so etwas an, dass die Ukraine in solch eine Position gelangt?
Dazu ist es notwendig, die strategische Ebene zu betrachten. Die strategische Ebene ist die entscheidende Ebene, die darüber eine Auskunft geben kann, ob sie einen Krieg über lange Zeit führen können oder nicht. Und hier muss man klar sagen, für Präsident Selenskyj gilt Machiavelli, der Zweck heiligt die Mittel. Er muss also mit aller Vehemenz versuchen, Ressourcen zu generieren, um das eigene Unvermögen, diese Ressourcen selbst zu produzieren, kompensieren zu können. Und er steht jetzt in einem Dilemma, denn während wir hier sprechen, hat also in Südlibanon eine Bodenoffensive der israelischen Streitkräfte begonnen. Wir haben gestern einen massiven Angriff der Iraner auf israelisches Territorium gesehen. Es steht im Raum ein Gegenschlag der israelischen Streitkräfte. Und auch das benötigt natürlich Ressourcen. Ressourcen, die Israel braucht zum Abwehr dieser Angriffe, aber möglicherweise auch für den Angriff selbst. Das heißt, die USA ist gefordert, hier jetzt zwei heiße Konfliktherde nebenbei zu managen mit ihren Ressourcen und muss hier natürlich entsprechend vorausschauend vorgehen. Das heißt, Sie sehen auch in den beiden Hilfspaketen, die beschlossen worden sind, das war ja nicht nur das ukrainische, sondern auch eines für Israel, dass Israel bereits signifikant mehr Ressourcen bekommt, als das bei der Ukraine der Fall ist, weil man natürlich von der US-Seite versucht, quasi hier entsprechend diese Konflikte auch zu managen.
Da leite ich Ihnen direkt mal die Frage von unserem Zuschauer Luis Zimmermann weiter. Welchen Einfluss hätte eine weitere Eskalation im Nahen Osten auf den russischen Angriffskrieg?
Eine weitere Eskalation im Nahen Osten hätte natürlich aus russischer Sicht den Vorteil, dass die USA in einem weiteren Konfliktraum gebunden ist. Gebunden heißt, dass sie dort massiv Kräfte bereitstellen muss, Munition, Ressourcen der israelischen Armee zur Verfügung stellen muss, Ressourcen, die möglicherweise dann nicht für die ukrainischen Streitkräfte verfügbar sind. Das heißt, also eine Eskalation kommt hier den Russen tatsächlich entgegen. Man sieht, dass auch die USA Schwierigkeiten hat, quasi ihre Rüstungsgitter entsprechend zu produzieren. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, das vor kurzem auch bekannt geworden ist. Es gab diese berühmte Panzerbeilenkwaffe vom Typ Javelin. Hier wurden von den USA bis jetzt 8500 Stück an die Ukraine geliefert. Die USA produzieren im Jahr 800 Stück davon. Diese Produktionsrate hat sich nicht signifikant verändert. Das heißt, die USA haben bereits jetzt die 10-Jahres-Produktion an diesen Waffensystemen in die Ukraine geliefert. Und das zeigt, welche enorme Mengen hier zum Einsatz kommen.
Und dann steht ja auch noch der amerikanische Wahlkampf an, beziehungsweise er läuft schon, aber die Präsidentschaftswahl steht ja an und auch auf die blickt Selenskyj sehr besorgt. Und unser Zuschauer Kopfschüttler, so heißt er, fragt, wie lange können die Ukrainer denn ohne Hilfe der Amerikaner durchhalten? Das meint wahrscheinlich, wenn Donald Trump diese Wahl für sich entscheiden würde.
Genau, das ist die Herausforderung. Darum blicken ja wirklich alle gespannt auf die USA-Wahl und auf den Ausgang dieser Wahl und auch die Frage, also wird die USA dann weiter die Ukraine in dieser Intensität unterstützen? Wie wird das ein Präsident Trump anlegen? Wie wird das eine Präsidentin Harris anlegen? Aber wie Sie völlig richtig auch gesagt haben und wie der Fragesteller natürlich auf den Punkt abzielt, die Erklärung also notwendig ist, wie lange kann die Ukraine selber durchhalten? Ja, und da kommt jetzt wieder die strategische Ebene ins Tragen, nämlich der Umstand, und das sagt der Präsident Zelensky auch selbst, um also den Verbündeten klarzumachen, wie schwierig die Situation ist, dass bereits 80% der kritischen Infrastruktur zerstört oder beschädigt ist. Kritische Infrastruktur, die man vor allem braucht, um das Land über den nächsten Winter zu bringen. Wir wissen, dass von den 18 Gigawatt Strom, die gebraucht werden, nur 9 Gigawatt verfügbar sind. Das wird also auch bei den Konferenzen immer wieder angesprochen gegenüber der Ukraine. Man braucht also einen realistischen Plan, wie man diese Zeit überstehen kann. Und es geht ja nicht nur um die Versorgung der Bevölkerung, sondern eben auch um diese Rüstungsproduktion. Und wenn die Ukraine nur sehr eingeschränkt in der Lage ist, selbst Rüstungsgüter zu produzieren, dann müssen diese Rüstungsgüter aus dem Westen kommen. Wie wir wissen, sind in Europa die Arsenale zunehmend leer. Sie sehen ja auch keine signifikanten Zusagen oder weiteren Lieferungen, vor allem auch nicht vom modernen Gerät und Ähnliches auch aus den USA. Das heißt, bei den Waffenlieferungen zum Beispiel, wenn Sie sich genau ansehen, die einzelnen Typen der Systeme, dann gehen vor allem offensive Landwaffensysteme ab, die fehlen. Also man müsste jetzt quasi auch massiv hunderte Kampfpanzer liefern, um also nicht nur den Russen etwas entgegenzuhalten, sondern möglicherweise selbst wieder in Gegenangriffe überzugehen. Das heißt, es braucht nicht diese 31 Abrams, die man vor kurzem geliefert hat, sondern es braucht hunderte davon.
Wir hatten vorhin kurz das Thema Rekrutierung angesprochen, Herr Reisner. Dazu fragt unser Zuschauer John Krieg, beeinflusst die letzte ukrainische Mobilisierungswelle die Front schon oder steht das noch bevor?
Alle Ergebnisse, die man an der Front sieht, müssen messbar sein. Das heißt, man kann also dann von einem Erfolg ausgehen, zum Beispiel in einer Mobilisierung, die sich an der Front bemerkbar macht, von Waffensystemen, die geliefert sind, wenn es wirklich zu einer Verhaltensänderung beim Gegner kommt. Und das ist bis jetzt nicht der Fall. Wir sehen nach wie vor, das russische Momentum ist trotz des Vorstoßes der Ukraine bei Kursk, trotz auch der Kämpfe bei Kharkiv, immer noch bei den Russen, die versuchen jetzt vor der Rasputiza weiteres Gelände in Besitz zu nehmen. Und wir sehen, dass Russland in der Lage ist, sukzessive ca. zwischen 30.000 bis 35.000 Mann pro Monat quasi zuzuführen. Auf der anderen Seite hat die Ukraine die Herausforderung, dass bis zu 70%, und ich zitiere jetzt quasi ukrainische Zeitungen, des erfahrenen Kaders bereits gefallen oder verwundet worden ist. Das heißt, wir haben also weniger erfahrene Soldaten, die jungen Rekruten ausbilden können. Und wir lesen auch in den einzelnen Zeitungen, auch in den USA, aber auch in der Ukraine, dass die jungen Soldaten natürlich mit dem, was sie an der Front erleben, völlig überfordert sind. Wenn sie das erste Mal im Artilleriefeuer stehen, dann hat das natürlich zur Folge, dass sie zum Teil unter Schock sind im Wesentlichen. Und es fehlen also diese erfahrenen Soldaten, um hier als Rückgrat quasi zu dienen im Kampf gegen die Russen. Und das summiert sich natürlich. Und wenn es also hier nicht zu einer signifikanten Verbesserung kommt, hat die Ukraine große Herausforderungen und muss möglicherweise sich neuerlich konsolidieren. Das heißt, muss weitere Gebiete aufgeben, um wieder an günstigen, starken Verteidigungslinien kämpfen zu können.
Ja, ihr habt es gehört, der Verlust von Wuchleda könnte sich stark auf den weiteren Kriegsverlauf auswirken. Wir behalten die Lage weiterhin auf jeden Fall im Blick. Schaut gerne mal auf YouTube rein. Dort gibt es jede Woche unser Ukraine-Update mit wechselnden Militärexperten, die ihr selbst befragen könnt. Für heute danke fürs Reinhören und tschüss.